Es fühlt sich halt sehr, sehr familiär an. Und gerade auch dieser Ort und der Anspruch, dass man unabhängig der Position mit Menschen in Kontakt kommen kann und voneinander lernen kann und eine gewisse Neugier hat. Und das egal ist, ob das jetzt Robert Habeck ist oder jemand, der gerade frisch vom Studium oder eine Forscherin, die sagt, ich habe jetzt hier eine tolle Technologie, was mache ich denn damit? Sehe ich mich als Unternehmerin oder will ich eher in Akademie bleiben? So. Und diesen Spirit hinzubekommen, dass man sich traut, auch ganz viele Leute einfach anzusprechen und daraus einen Wert generiert, das ist, glaube ich, was, worauf wir sehr, sehr stolz sind und was man hoffentlich auch gespürt hat.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einheit gut, alles gut, dem Podcast über Menschen, den Osten und den Weg zur Gleichberechtigung zwischen Ost und West. Mein Name ist Toni und gemeinsam mit meinen Gästinnen und Gästen spreche ich in diesem Podcast über ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt: die Sichtbarkeit und die Repräsentanz von Ostdeutschen in unserer Gesellschaft. Wo sind sie, die Ossis? Wie sieht es 3 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung mit der Gleichberechtigung aus? Wir sprechen über das Ostsein, über spannende Wege und blicken zurück, aber vor allen Dingen nach vorn. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Einheit gut, alles gut. Ich war vor kurzem auf einem tollen Festival, das Marketing, Leadership und Innovation im Osten neu denken will. Und ehrlicherweise, ich habe da einen richtig guten Spirit vorgefunden. Menschen, die nicht jammern, sondern mit klugen Ideen nach vorn gehen, die Lust auf Veränderung haben und die Dinge einfach machen wollen. Und irgendwie schwang da immer mit, im Osten, da geht was. Und spätestens, wenn man dann hört und liest, dass Robert Habeck der Keynote-Speaker in diesem Jahr ist, dann weiß man, okay, in diesem Festival, da ist irgendwie Musik drin. Und ich habe heute hier im Podcast den Erfinder und Festivalleiter eben dieses Festivals, das den Namen Machen trägt. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen in diesem Podcast, lieber Marco Weichold. Schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Lieber Marco, wir wollen natürlich über dich sprechen. Wir wollen über das Machen-Festival sprechen, was eben kürzlich stattgefunden hat, und auch über deinen Blick auf, ja, Ostdeutschland. Mhm. Aber zunächst, bevor wir so tief in die Themen einsteigen, so ein Blick zurück oder so eine Frage an dich: Wenn dir jemand gesagt hätte vor, weiß ich, 10, 15 Jahren, dass eines der, muss man ja schon sagen, dollsten Business-Festivals in Mitteldeutschland stattfindet und nicht irgendwie in München, Frankfurt oder sonst wo, hätten ja vielleicht viele irgendwie so ein bisschen geschmunzelt und gesagt, naja, mal gucken. Warum hattest du diese Gedanken, dass sozusagen, warum hast du auf die Region gesetzt? Was glaubst du, was ist da anders als in anderen?
Ja, also natürlich hätten viele gesagt, um Gottes Willen, warum denn gerade da? Und ich glaube nach wie vor, die Eventlandschaft ist sehr, sehr bunt und voller verschiedener Formate mit verschiedenen Hintergründen, Strukturen, Zielgruppen und Größenordnungen. Und alles davon hat seine Berechtigung, glaube ich. Warum ist das was Besonderes? Ich glaube, einerseits ist es entstanden aus einem Gefühl von so ein Mismatch zwischen dem, was da ist an Substanz, und zwischen dem, was vielleicht wahrgenommen wird in der gesamtbundesdeutschen Perspektive. Und ich komme selber aus dem Startup-Umfeld, also ne, neue Dinge, neue Denken, anfangen, ausprobieren, in Frage stellen, Lösungen erfinden. Und für viele dieser vorausschauenden, lösungsorientierten Formate musste man oder war man es gewohnt, nach München zu fahren, nach Berlin zu fahren, nach Hamburg, nach Köln, nach Austin, ja, und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele tolle Formate, die alle auf eine Art Vorbild sind für das, was wir jetzt in Leipzig dort gebaut haben. Und da ich aber sozusagen am Kern dessen da war, von da entsteht was Neues und gleichzeitig wird das irgendwie nicht erzählt oder bekommt das keine Bühne aus unserer Perspektive, hat sich nach der Pandemie eine Gelegenheit ergeben, zu sagen, jetzt gibt es quasi genau dieses Bedürfnis nach Wiedersehen, nach Treffen, nach persönlichem Austausch, nach Anfassen, Ausprobieren, neugierig sein und nach vorne rennen. Und so ist 2022 die Idee entstanden, lass das mal ausprobieren.
Ja. Und das ja wirklich in einer Region, wo eben so viel passiert, und da wollen wir auch gleich drauf zu sprechen kommen, weil das spürt man irgendwie so in jeder Phase auch des Festivals. Und wie du gesagt hast, da ist Substanz, die man irgendwie gern zusammenbringen will. Wir wollen einmal natürlich über dich sprechen, weil du hast schon gesagt, du kommst aus der Startup-Szene und auch so, wie es eigentlich dazu kam. Wenn du uns einmal mitnimmst für die Hörerinnen und Hörer, wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen? Was ist deine Heimat?
Ja, Also ich bin in Leipzig geboren, 87, also sozusagen genau diesen Bruch irgendwie so gerade noch mitgenommen oder gefühlt nicht bewusst mitgenommen, trotzdem irgendwie aufgesogen. Bin dann auch in Leipzig groß geworden, zur Schule gegangen, Abitur gemacht, noch Zivi gemacht. Dann in,
sehr gut.
Das hat man damals so gemacht, ja.
Ja, ich auch.
Genau, und danach zum Studium, das war so ein deutsch-französisches Studium, also die Hälfte des Studiums in Frankreich gemacht, in Lyon, die andere Hälfte in Weimar. Das waren Medienkultur, also europäische Medienkultur, sozusagen ein Rundumschlag über die Geisteswissenschaften. Danach lange in der Filmbranche gearbeitet, für öffentlich-rechtliches Fernsehen gearbeitet, Dokumentationsfilme übersetzt, selber Produktion und Regie geführt, nebenbei noch einen Master gemacht und dann irgendwann aber mit einer harten Kehrtwendung in die Startup-Bubble abgerutscht und das Basislager aufgebaut, was ein Coworking-Space ist hier in Leipzig, was quasi eine Community von Freelancern, Startups, Technologieunternehmen, Leuten, die Flexibilität brauchen, die sich auch vom Austausch quasi anstecken wollen im positiven Sinne. Die Arbeit ist auch nicht alles, trotzdem ist es sozusagen professioneller Austausch. Und aus dieser Community raus sind ganz, ganz viele Veranstaltungsformate entstanden. Die Fuck Up Nights haben wir hier in Leipzig aufgebaut. Das sind unternehmerische Formate, wo es darum geht, wie gehen wir als Gesellschaft mit Scheitern um, was können wir daraus lernen von Dingen, die andere falsch gemacht haben und wollen wir das und feiern wir das oder finden wir das doof, wenn Leute Risiko eingehen und so. Startup Safari, Hackathons, also ganz, ganz viele Dinge, die quasi in diesem Startup-Kosmos und diesem, yo, wir probieren mal was aus und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn es schief geht. Und trotzdem lernen wir was über Technologie, über Organisationen, über Unternehmertum und so weiter. Und das hat während der Pandemiejahre so eine kleine Delle bekommen, logischerweise. Mhm. Physische Events, ganz, ganz schwierig, harte Zeiten. Und gleichzeitig ist die Startup-Szene aber genau die, die nach Lösungen sucht oder die für Anforderungen so ein bisschen zuständig ist und sagt, ja, ist jetzt doof, weil wir nehmen die Zutaten, die wir haben. Und da haben wir in den 2 Jahren, wo eben Veranstaltungen gar nicht gingen im klassischen Sinne, das Ganze digitalisiert, skaliert und gesagt, guck mal Dresden, guck mal Halle, guck mal Magdeburg, was geht da über alles? Ich kannte mich in Leipzig inzwischen sehr, sehr gut aus, aber in den Nachbarökosystemen, der Ilmenau ist ganz großartig, ist tief im Wald, aber man schafft es aus eigener Kraft nicht, das zu kommunizieren, was da ist an Ideen, an Talenten. Und daraus ist dann quasi entstanden, boah, wenn wir quasi diese ganzen vielen kleinen, schnuckligen Häufchen sozusagen zusammenschieben und da einen großen Leuchtturm draus machen, ist plötzlich etwas da, was halt mithalten kann mit den großen Metropolen und was aber trotzdem, mein letzter Satz, anders ist als in Hamburg. So. Ja. Also trotzdem eine eigene Handschrift hat und nicht eine Copycat von einem OMR. Ich freue mich immer, wenn es, ne, man wird manchmal genannt die OMR des Ostens und so, da zucke ich mal kurz zusammen und denke mir so, wow, Moment. total lieb gemeint, aber es ist nicht der Punkt. So.
Ja.
Es gibt, wie gesagt, ne, die Bits and Pretzels in München gibt es, den Pirate Summit in Köln gibt es inzwischen in veränderter Form, die South by Southwest in Austin ist ein riesengroßes Vorbild. Also genau diese Schnittstelle zwischen Kultur, zwischen Kunst, zum Schaffen, also von Tüftlern, von Techies, aber auch dem Verkaufen und dem kaufmännischen Teil. Ja.
Ja. Und aber sag mal, wie kam es, dass du sozusagen deiner Heimat, deiner Region treu geblieben bist? Also es hätte ja auch sein können, du biegst irgendwo anders ab und bleibst in Frankreich oder gehst woanders hin. War es Zufall oder hast du schon so irgendwie ein Gespür im Sinne von, hier ist mein Wirken vielleicht, hat es nochmal einen anderen Hebel?
Ja, also ich bin ja auf eine Art zurückgekommen. Also irgendwie durch das Studium, also ich wollte mir schon die Welt angucken. Ich war, habe ein Jahr in Kanada gelebt, habe in Frankreich studiert, wie gesagt, und wollte, also hatte schon Neugier auf die Möglichkeiten, die man halt hatte und war aber nie so ganz weg aus der Heimat, wenn man das so nennen will. Und hatte schon das Gefühl, jetzt mal familiär, aber auch so rein menschlich, bin schon gerne zurückgekommen. Und ich weiß auch, dass das nicht viele gemacht haben, weil das halt rein beruflich, also das war irgendwie logisch, dass man nach dem Abitur, nach dem Studium, das hat man gerne noch mitgenommen, weil es kostenfrei war. Und die guten Jobs gab es aber nicht hier. So.
Ja.
Und es gibt die wenigsten, die wirklich dann sozusagen hier geblieben sind oder so wie ich quasi zurückgekommen sind. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass hier Dinge anders gemacht werden. Ich kann es leider nicht konkreter benennen, was es wirklich ist. Aber es ist ein Gefühl, was sich auch über die Jahre gefestigt hat, in Gesprächen mit anderen Initiativen, mit anderen Biografien, dass man sich, selber finde es auch ein bisschen schade, dass man immer noch drüber spricht, aber es ist ja nun auch Anlass des hiesigen Podcastes, dass man im Gespräch mit anderen Ossis, die sich in anderen Teilen der Welt so ein bisschen als Alien, als was Besonderes gesehen haben, weil sie eine bestimmte Biografie, eine bestimmte Einstellung zum Leben haben. Und das natürlich auch sehr, sehr verbindend ist auf eine Art. Und gleichzeitig lustigerweise aber gerade Leipzig eine riesengroße Durchmischung hat und eigentlich diese DNA so ein kleines bisschen, das lebt ja von vielen Leuten, die wiederum zugezogen sind, also die gar nicht mit den ursprünglichen Leipzig, also ne, eine riesengroße Mischung, die aber der Stadt als große Handelsstadt noch nie geschadet hat, ehrlich gesagt.
Ja, es ist spannend, weil du sagst, dass es auch diesen Podcast gibt. Das sage ich immer so flapsig, aber ich wünsche mir teilweise auch, dass Menschen mal auf meine Einladung, das ist jetzt soll gar nicht so heißen, aber dass Menschen auf meine Einladung absagen, weil sie sagen, ey, für mich ist das gar kein Thema mehr, weil ist doch eigentlich wurscht, wo ich geboren wurde. Mhm. Und gleichzeitig merke ich, dass es dann doch ein Thema ist, weil man irgendwie einen anderen, du hast gerade ein paar Beispiele genannt, weil man irgendwie einen vielleicht leicht anderen Blick auf die Welt hat, auf die Dinge, wie sie geschehen und so. Aber vielleicht verwächst es ja auch irgendwann. Aber bis dahin bin ich noch froh, dass viele meiner Einladung folgen, so auch du. Da steckt ja auch ganz viel Unternehmertum drin. Ne? Du hast irgendwie gesagt, aus dem Problem oder aus der Situation eine Idee entwickelt. Steckt das in dir? Steckte das schon immer in dir? Oder hat sich das so ein bisschen, waren das Opportunitäten, die sich dann ergeben haben?
Ich glaube beides. Ich glaube, Selbstwirksamkeit ist was man irgendwann erfährt und wo man Spaß dran hat, indem man Dinge ausprobiert und sich am Anfang wahrscheinlich auch ein kleines bisschen überschätzt und sagt, ich probiere das jetzt mal aus. Und wenn man dann das Glück hat, dass man die richtigen Zutaten rechts und links neben sich hat und aus welchem Grund auch immer Erfolg hat, dann wird man meistens sozusagen, wird man Blut lecken und dann hat man Lust, Dinge größer zu machen, selber in die Hand zu nehmen und nicht nur Sachen zu kopieren, die man vielleicht woanders gesehen hat. Ja. Und ich glaube, ich habe schon Spaß am Gestalten. Ich habe auch große Freude darin, Leute zu befähigen und sozusagen Dinge zusammenzubringen, die in Silos nebeneinander stehen. Und wenn sie aber zusammen plötzlich sich ergänzen und wertschätzen, was Größeres bauen als die Summe der einzelnen Teile. Und der Fairness halber ist es aber auch, du hast es schon angedeutet, ist da Glück dabei gewesen oder wer bei so einer Größenordnung braucht man sehr, sehr viele Leute, die an das Gleiche glauben und investieren. Ja. So, das ist nicht nur eine Person, deswegen ist das ein bisschen fies. Natürlich ist, ich bin irgendwie das Gesicht der Bewegung, aber das ist auch fairerweise ganz viel ich war angestellt in dem Verlagshaus hier in Leipzig, die Mazak Mediengruppe betreibt die regionalen Häuser hier in Leipzig, die LVZ und die SZ inzwischen. Das heißt, da ist auch ganz viel sozusagen von dem Skalieren oder von den Möglichkeiten verdanken wir einfach, dass wir quasi zu einem Haus, was aus der etablierten Wirtschaft kommt und was quasi ein Geschäftsmodell eher aus der vergangenen Zeit hat und sich aber auch transformieren kann und will und darin eine riesengroße Chance gesehen hat, Leipzig zum Zentrum der anpackenden Lust auf morgen machenden Community zu machen und gleichzeitig ganz, ganz viele Sponsoren und Unternehmen, die darin eine Chance für sich selber, aber auch für die Region gesehen haben, dass es hier Geschichten gibt, die unterrepräsentiert sind im Bundeskontext. So,
genau. Das finde ich schön und wenn wir jetzt auch aufs Festival an sich zu sprechen kommen. Ich finde, ich war tatsächlich zu meiner Schande das erste Mal da, vorher noch nicht, und fand das wirklich eine tolle Stimmung, die, wie du gesagt hast, zwischen zugewandten Menschen anpackend und so ein bisschen einfach lässig auch. Und das ist schön. Ich möchte auf einen Punkt zu sprechen kommen, weil ihr schreibt auch, und vielleicht klingt das so ein bisschen im Vergleich zur OMR auch durch, aber das kannst du sagen, ihr sagt, wir sind das bessere Business Festival. Was ganz heißt bescheiden. Besser in dem Fall?
Ja, also ich glaube, der Charme oder das, was wir uns als Zielstellung gesetzt haben, ist, dass wir unabhängig von, bin ich jetzt Geschäftsführerin, Geschäftsführer, bin ich Praktikant, bin ich Vorstandsvorsitzender, bin ich in welcher Karrierestufe auch immer, was ich verdiene, wo ich herkomme, ein zugängliches Format zu bauen. Also wir sind in der Baumwollspinnerei, also auch historisch sozusagen, ne? Das atmet auch den Geist des Unternehmerischen des letzten Jahrhunderts. Mhm. Da war die Region sehr, sehr erfolgreich, ne? Muss man auch sagen. Also es ist ein industrielles Erbe, ganz viel Backstein, ganz viel Schweres. Ne? Das riecht man heute noch in den Hallen.
Oh ja, oh ja.
So, und gleichzeitig kommen wir jetzt an und bauen da ein niederschwelliges Format, eben nicht in der Messehalle, eben nicht durchgestylt und designt und irgendwie wie man da jetzt sich kleiden muss und so weiter. Ich glaube, das macht auch ganz viel die Mischung mit den Künstlern, die vor Ort sind. Das sind jetzt Ateliers, sind Werkstätten, das sind ganz viele Kreative, die ohnehin in der Baumwollspinnerei jeden Tag arbeiten und leben. Und jetzt laden wir einerseits die Startup-Szene ein, die auch ein bisschen lockeres ist, alle sind per Du, alle sind zugänglich und haben irgendwie eine Neugier aufeinander. Man sieht weniger den Wettbewerb miteinander, vielleicht auch weniger so ein bisschen den kommerziellen, das ist Vor- und Nachteil des Ostens, können wir vielleicht gleich nochmal dazu kommen. Aber es fühlt sich halt sehr, sehr familiär an. Und gerade auch dieser Ort und der Anspruch, dass man unabhängig der Position mit Menschen in Kontakt kommen kann und voneinander lernen kann und eine gewisse Neugier hat. Und das egal ist, ob das jetzt Robert Habeck ist oder jemand, der gerade frisch vom Studium oder eine Forscherin, die sagt, ich habe jetzt hier eine tolle Technologie, was mache ich denn damit? Sehe ich mich als Unternehmerin oder will ich eher in Akademie bleiben? So. Ja. Und diesen Spirit hinzubekommen, dass man sich traut, auch ganz viele Leute einfach anzusprechen und daraus einen Wert generiert, das ist, glaube ich, was, worauf wir sehr, sehr stolz sind und was man hoffentlich auch gespürt hat, dass das eine schöne Mischung ist, die man hinbekommt und die man aber auch braucht, wenn man in den Erfahrungsaustausch gehen möchte und wenn man aus seiner Komfortzone auch rausgeht. Also ich glaube, viele Leute haben auch danach auf LinkedIn geschrieben, dass sie sonst sich nicht so wohlfühlen auf Business-Veranstaltungen oder sagen, bin ich überhaupt Business, ehrlich gesagt? Ich bin doch eher, also diese Einteilung würde auch jeder für sich anders beantworten und dass ich aber trotzdem Leute dort wohlfühlen, unabhängig davon, ob sie jetzt groß als Startup-Unternehmerin irgendwie unterwegs sind oder sagen, ich bin doch Künstler, ich will doch kein Geld verdienen. Mhm. Also das sind riesengroße Spannungsfelder, aus der die Region, aber auch nicht nur alleine diese Region besteht, aber die Leute quasi zusammenbringen und dann vor Ort vielleicht doch feststellen lässt, dass auch die Kreativen verkaufen müssen, dass auch die Techies irgendwie Teil der Gesellschaft sind. Also wir haben riesengroße Möglichkeiten gerade technologisch, aber was das mit uns gesellschaftlich macht, und welchen Stellenwert vielleicht die Arbeit hat und wie Berufsleben und Privatleben zusammengeht. Das sind alles Themen, die wir versuchen mit reinzubringen. Und das macht es so ein kleines bisschen sehr, sehr generisch. Ne? Da ist Wissenschaftskommunikation mit dabei. Also wir hatten zwei Themen, wo es um die Neurobiologie ging. Also sind wir jetzt alle so ein bisschen sensibler geworden oder berichtet man einfach mehr darüber? Oder wie ist das Belastungslevel in der Arbeitswelt gerade? Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie ist die Female-Founder-Quote und so weiter? Also es sind ganz, ganz viele Themen, die eigentlich grundgesellschaftlich sind, die jetzt gar nicht auf Level von dem einzigen Unternehmen sind, die aber aus meiner Perspektive genauso relevant sind wie die große Frage, wie schaffen wir es, eine neue Generation von Unternehmen zu bauen, die auch mithalten kann auf globalem Level.
Ja, und man muss ja auch sagen, dass Wirtschaft klingt immer so ein bisschen abständig und abstrakt, aber Wirtschaft ist dann doch halt irgendwie so in allem drin und in Gesellschaft, in Politik, im Miteinander. Und deshalb finde ich das so schön, auch die Themen, die du aufzählst und die Menschen, die man trifft, genau, wenn sich jemand vielleicht nicht unbedingt als Business People Person, wie auch immer, bezeichnen würde, aber irgendwie schwingt es dann doch ja in so vielen Dingen mit. Und ich fand interessant, du hast vorhin gesagt, oder du hast das Wort Bewegung genutzt. Ist das vielleicht auch im Spirit und im Vergleich zu anderen Festivals, ist das, was euch wichtig ist, dass man es, ohne dass ihr vielleicht das Wort Bewegung so proaktiv nutzt, aber dass eher der Spirit, das Mindset im Vordergrund steht, als irgendwie so ein Festival- oder Event-Charakter? Oder ist das eine falsche Wahrnehmung?
Ja, naja, wir haben ja ein bisschen die Herausforderung, dass wir quasi an zwei Tagen im Jahr dieses Festival physisch bauen. Und gleichzeitig passiert so viel in einem Jahr. So, und natürlich ist die große Frage nach dem Impact, also was kann man erreichen, wen kann man erreichen und was will man vielleicht für Botschaften oder was will man für Leute tun? Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr akute Frage. Was ist quasi mit den vielen anderen Tagen im Jahr, wo wir quasi kein Event machen und trotzdem irgendwie gesellschaftlich weiter jeder in seiner Bubble weiterspringt und quasi trotzdem Teil eines etwa, also sich vielleicht identifiziert mit einer bestimmten Haltung, mit einer bestimmten Community, mit einer bestimmten Bewegung, wie auch immer. Ne? Das gibt es jetzt verschiedene, kann man unterschiedlich nennen, aber es ist schon so, dass wenn wir jetzt ein großes Strohfeuer machen und alle sind aufgetankt mit positiver Energie und sagen, ach spannend, hier sind ja wirklich Leute draußen, jenseits dessen, was man vielleicht in den Medien trotzdem so irgendwie liest oder vielleicht irgendwie auf die Stimmung gerade drückt, weil das wirtschaftlich tatsächlich alles gerade keinen Spaß macht. Aber trotzdem schafft man es an diesen zwei Tagen quasi die Leute, die anpacken wollen, die progressiv eingestellt sind, die auf sozusagen Diversität, Toleranz und wirtschaftlichen Erfolg stehen und sich gegenseitig, glaube ich, auch ein kleines bisschen Mut machen müssen und zusammenhalten müssen und sagen, ja, es sind nun mal die Zutaten, die wir haben, aber die Grundvoraussetzungen sind auch nicht ganz schlecht. Lass mal gucken, was man damit machen kann. Das ist, glaube ich, was unterjährig eine riesengroße Aufgabe trotzdem ist. Und deswegen bin ich auch dankbar für solche Einladungen, dass man halt digital Dinge verlängern kann und mit den Fotos, mit den Inhalten, mit den Referenten, mit den Mini-Geschichten sozusagen auch Dinge quasi ins neue Jahr tragen kann. Und also es ist ein geiler Job, jetzt über 2027 schon nachzudenken und zu gucken, wen wollen wir denn jetzt mal nach Leipzig einladen, der oder die noch nie in der Stadt war oder den Osten zum allerersten Mal. Also das ist schon, macht schon Spaß.
Ja, total. Robert Habeck, ich meine, da kann man auch einfach stolz sein, dass ihr den nach Leipzig geholt habt, weil das ist toll, das ist einfach ein großer Name. Von daher bin ich gespannt, wer 2027 der Headliner ist oder die Headlinerin. Ja. Wir werden sehen. Und sag mal, auch mit Blick, und du hast es auch schon angedeutet, die aktuelle Erzählweise über Ostdeutschland, also von außen stehen, und da ist ja auch dieser Podcast, der irgendwie ein bisschen mehr Positives erzählen möchte, aber von außen stehend ist ja manchmal einfach eine Erzählweise, wo man sich denkt, so, also da ist viel Problemorientierung und Co. Mhm. Und gleichzeitig, wenn man dann bei euch auf dem Festival ist, dann sieht man halt ganz viel Unternehmergeist und Spirit und Innovation. Wie ist denn so dein Blick auch gerade auf das Erzählte über Ostdeutschland? Wie nimmst du das wahr? Und wie ist vielleicht für dich auch so manchmal dieses Spannungsfeld zwischen, du bist mittendrin in so einer Positivität, in so einer Anpackenden und so, wo man sich denkt, das hier ist doch richtig, richtig geil und hier passiert was. Und gleichzeitig ist das Narrativ in großen Teilen ja schon auch dann negativ und problembelastet. Wie nimmst du das wahr?
Ja. Ich glaube, das hat sich auch ein Stück weit gewandelt, würde ich mal sagen, ohne das Problem kleinreden zu wollen. Aber ich glaube schon, dass gerade in den ersten Jahren so ein bisschen so ein, ach, die Ossis sind irgendwie niedlich, die sind irgendwie so ein bisschen, hat so ein bisschen was Exotisches vielleicht, und dann halten wir Leuten ein Mikrofon vor die Nase und dann sprechen die so eigenartig und dann sucht man sich genau die Leute, die irgendwie vielleicht ein bisschen einfacher gestrickt. Also das war, glaube ich, so ein bisschen diese berühmte westdeutsche Arroganz. So. Mhm. Das ist nicht völlig weg, aber ich glaube schon, dass sich das ein kleines bisschen ausnivelliert hat, dass man auch da ein differenzierteres Bild hat. Und gleichzeitig ist es ja trotzdem so, dass nicht alles gut ist im Osten. Also ich glaube, ne, gerade wenn wir über Wirtschaft sprechen, gerade wenn wir über Erbschaften sprechen, gerade wenn wir über Kapitalverfügbarkeit sprechen, gerade wenn wir über Politik sprechen, da ist nicht alles gut im Osten. Und das ist auch richtig, dass darüber berichtet wird. So, also ich glaube, das muss man auch so ein bisschen vorsichtig sagen, dass es nicht darum geht, Dinge zu beschönigen, wenn wir ein gesellschaftliches Problem haben. Ne? Was jetzt nicht immer gleich die ganze Demokratie sozusagen in Frage stellt. Oder aufgrund der Wendeerfahrung sind jetzt keiner mehr demokratiefreundlich oder so. Das ist auch Quatsch. Also meistens, ne, gibt's eine Buntheit, die aber im Westen irgendwie nicht erzählt wird. Also ne, ich schiffe jetzt bewusst sozusagen um eine bestimmte Partei, die gesamtgesellschaftlich ein Problem ist, aber es wird halt immer wieder gerne in eine bestimmte Ecke gesteckt, unabhängig davon, dass das auch ganz viel mit Migration, also innerdeutscher Migration dieser Leute, die einfach hier einen sehr, sehr guten Nährboden gefunden haben und das irgendwie da mitfliegen. So. Gleichzeitig glaube ich, dass, also es ist beides da, sowohl das Positive als auch das Negative. Ich will das Negative überhaupt nicht verstecken oder wegproblematisieren. So. Wir versuchen einfach, das, was wir sehen, genauso zu erzählen, sozusagen, um ein Gleichgewicht zu haben zu dem, was man sonst vielleicht wahrnimmt. Und das ist also gar nicht groß eine journalistische, also da freue ich mich sozusagen, dass natürlich die überregionale Presse da irgendwann drauf aufspringt und der Tagesspiegel angereist kommt und die Zeit im Osten da ist und wir sozusagen mit den üblichen Medien und Kanälen, die das natürlich auch toll finden und einfach dankbar sind, dass man da auch nochmal eine Verlängerung oder eine andere Erzählform hat und sich damit aufsetzen kann. Am Ende ist es, auch Brand 1 hat eine lange Tradition sozusagen da mit anzudocken über Detektor FM, die in Leipzig sehr, sehr stark vertreten sind und so weiter. Also da gibt's quasi Verbündete, auch gesamtdeutsch, ehrlich gesagt, um das nochmal kurz zu sagen, dass das gesehen wird, dass das gefeiert wird, dass die Andersartigkeit auch sozusagen gewertschätzt wird. Und das ist was total Freude macht. So, ja.
Ja. Ich finde das toll. Genau. Grüße an Christian Bollert, in der Situation. Und ihr seid ja auch alle, die hier mit dem Podcast sind und ich auch irgendwie so Botschafterin und Botschafter für den Osten und ich bin komplett bei dir. Lass nicht negieren, was an Negativen passiert. Lass aber trotzdem irgendwie viel mehr auf das Positive schauen. Deshalb da nochmal angedockt die Frage, was ist vielleicht so der, du hast gesagt, der bunte Osten oder auch der Nährboden? Was glaubst du, warum funktionieren Dinge auch gut, beziehungsweise irgendwie welche Chancen wären vielleicht auch unterschätzt, wenn man von außen rein oder drauf schaut, die der Osten hat gegenüber anderen Regionen? Fallen dir da Dinge ein?
Ja. Also ich glaube, die Lebenshaltungskosten sind einfach sehr viel niedriger als in der Metropole. Das ist wahrscheinlich auch wahr im Westen, wenn ihr ins Stadt-Land vergleicht, ist es immer wahr. Ja. Aber so prinzipiell glaube ich, kann man richtig, richtig gut studieren und forschen in den östlichen Bundesländern. Also die Forschungs-Science-Community ist gigantisch. Da wurde auch viel angesiedelt, aber da sind auch ehrlich gesagt traditionell schon seit tausenden von Jahren ganz viele Ingenieure, ganz viele Tüftler, ganz viele Leute, die Lösungen suchen und die es aber nie gewohnt waren, große Geschäftsmodelle daraus zu bauen. Das ist sozusagen in meinem eigentlichen Job meine große Mission da, ne? Unternehmerische Bildung und die große Vision, jo, Geld verdienen ist in Ordnung und eine Idee haben ist das eine, aber Umsetzung und daraus Unternehmen zu bauen ist das andere. Ja. Aber also deswegen sozusagen nochmal wirtschaftlich gesprochen, also was die Kosten für Flächen, für Hallen, für Verfügbarkeit über von also es ist ja kein Zufall, dass die Halbleiterbranche in Dresden gerade explodiert und boomt. Das hat ein bisschen was mit geologischen Geschaffenheiten da im Norden von Dresden zu tun. Das hat aber auch ganz viel dazu zu tun, dass man halt infrastrukturell eine Anbindung geschaffen hat und dass man verfügbare Flächen hat, die vielleicht in anderen Teilen von Deutschland oder Europa schon ausgenutzt sind und gar nicht mehr verfügbar sind. Ne? Magdeburg, die große Intel-Ansiedlung. Es gibt sehr, sehr wenige Flächen, die in dieser Größenordnung verfügbar sind und die auch kostentechnisch und anschlusstechnisch machbar sind. Und das kann der Osten. Deswegen ist das so mit diesem Industrial Decline, was man immer mal hört und ich auch nicht kleinreden will, aber ich glaube schon, dass das Powerhouse hier eine Chance hat, wenn man es schafft, denn gesellschaftlich sozusagen die Talente hierher zu holen, hier zu halten und hier vor Ort auch was aufzubauen und nicht aus falsch verstandener Fremdenfeindlichkeit irgendwie sich die Leute vergrault. So.
Ja. Und sag mal, bevor wir auch nochmal so ganz kurz zurückgucken auf deine Highlights der letzten 5 Jahre beim Machen-Festival, und wir hatten schon kurz auch gesprochen, das Zusammenspiel Wirtschaft und Gesellschaft. Viele Menschen trennen das ja auch so ein bisschen. Das ist meine Arbeit und hier ist mein privates Leben und so. Aber beim Machen bringt ihr ja bewusst das auch zusammen. Und ne, auch das, was wir gerade drüber sprachen, ist eben nicht nur das reine Business-Festival, sondern da steckt irgendwie mehr dahinter. Die darüberliegende Frage, welche Verantwortung haben eigentlich Unternehmen heute auch für die Gestaltung und das Zusammenbringen der Gesellschaft, finde ich ja als eine der spannendsten mit und vielleicht auch gerade in Ostdeutschland noch mal mehr, wenn man einfach, wir hatten in der letzten Folge Silvia Pfefferkorn vom Verein Weltoffenes Sachsen. Welche Verantwortung siehst du auch bei Unternehmern und Unternehmern, gerade in dieser Zeit, die in der Wirtschaft stehen, aber eben wo Wirtschaft und Gesellschaft dann doch irgendwie nicht zu trennen ist.
Ja, also ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, weil einerseits haben Unternehmen riesengroße Probleme und Herausforderungen gerade. Und wenn man da jetzt noch um die Ecke kommt mit, übrigens, ihr seid auch noch damit zuständig, sozusagen die Gesellschaft zu retten, oder ne, ihr seid auch Arbeitgeber oder ihr seid auch für die Umwelt auch noch zuständig und ihr seid für soziale Ungerechtigkeiten zuständig, dann schalten viele Unternehmer, glaube ich, auch schnell ab und sagen, ja, verstehe ich, alles super wichtige Themen, aber wir müssen erstmal, also ne, wenn es uns nicht mehr gibt oder wenn wir gerade existenziell bedroht sind, dann sind die Prioritäten ein bisschen anders. Gleichzeitig ist es natürlich so, und das, na, jetzt kommen wir nochmal zu das bessere Business Festival, dass gerade Menschen, die am Anfang stehen und sozusagen in ein Wirtschaftssystem reingeboren werden oder für sich selber so eine Rolle suchen, was will ich denn beitragen im großen Ganzen, vielleicht auch nochmal mit einem anderen Anspruch an das Wirtschaften gehen und das zumindest ausprobieren wollen, ob man nicht partizipativer sein kann, ob man nicht Gleichberechtigung führt, ne? Ob man diese Trennung Arbeitgeber, Arbeitnehmer, ob man so dieses, wie ist dieses Arbeitszeitmodell, jetzt wird gerade diskutiert, ne? Muss man irgendwie diese 40 Stunden verteilen und muss man da strenger sein, um die Arbeitnehmer zu schützen, oder muss man mehr Freiheiten geben, weil unsere Arbeitswelt sich geteilt hat, so. Also das sind ja, wir leben ja in einem System, was sehr, sehr alte Regeln hat oder sich irgendwie in der Industrialisierung halt irgendwie passende Regeln nach Stunden abzurechnen oder so. Völlig schräg. Aber es funktioniert irgendwie und es hält das Ding zusammen. Und Menschen, die jetzt ein neues Unternehmen bauen, gehen natürlich mit einem anderen Mindset oder vielleicht auch mit einer anderen Haltung oder mit einem anderen Anspruch rein. Und ich glaube, das ist der einfachere Weg, dass man, wenn man junge Menschen hat, die Ambitionen haben und Lust haben, was aufzubauen, und die sagen, meine persönliche Haltung ist, ich würde das gerne so machen, dann ist das wahrscheinlich der einfachere Transformationsprozess als die großen etablierten Unternehmen, die ja riesengroß gigantisch sind und die auf einem bestimmten Geschäftsmodell in einer bestimmten Zeit erfolgreich geworden sind, die sozusagen auf den Weg mitzunehmen und zu sagen, jo, wir schaffen jetzt mal hier die Hierarchien ab oder wir duzen uns jetzt mal alle oder wir, was auch immer sozusagen die Ideen sind, um zu sagen, wir sind jetzt über Nacht plötzlich mal nachhaltig oder wir engagieren uns jetzt auch noch sozial, was ja trotzdem auch passiert. Also ne, es ist ja nicht so, dass etablierte Unternehmen jetzt gar nicht sozial engagiert sind oder nur Ausbeuter sind.
Ein absolut spannender Punkt, das ist richtig. Man darf nicht unterschätzen, welche zusätzliche Aufgabe noch, weiß ich gar nicht, ob es on top kommt oder ob es eigentlich in der DNA sein sollte als Vertreter der Gesellschaft. Mhm. Und zeitgleich gibt es ja gar nicht dieses, jetzt bin ich auch zuständig für die Gesellschaft oder jetzt habe ich meine Zuständigkeit erfüllt. Ich glaube, es ist ja so die Vielzahl von kleinen Sachen und die einen suchen sich das aus, die anderen suchen sich das raus und tragen ihren Teil dazu bei. Es ist ein interessantes Spannungsfeld, das stimmt schon. Und ich glaube, Neugründungen gehen dann nochmal anders ran, weil auch die Forderung schon dasteht. Aber etablierte Unternehmen, ja, so eine gewisse, also ein gewisser Fokus sollte schon da sein, ohne natürlich, dass man sich der Existenz, darauf steht ja auch alles, weil wenn alles zusammenbricht, weil das funktioniert nicht, aber so ein Grundverständnis dafür, welche Rolle man in der Gesellschaft einnimmt, sollte schon vorhanden sein.
Lustigerweise, das Gegenteil ist übrigens auch wahr, fällt mir gerade auf. Also man kann genauso argumentieren, dass man sagt, Leute, die am Anfang ihres unternehmerischen Schaffens sind, also die eigentlich noch das Geschäftsmodell suchen, die müssen erstmal in Richtung Profitabilität gucken und überhaupt erstmal klarkommen, was ihre Rolle ist. Und dann können sie später immer noch über, ne, wie ist denn das Thema Datenschutz, wie ist denn das Thema Compliance, wie ist denn das Thema tralala. Während die eine Nische für sich gefunden haben oder ein Geschäftsmodell etabliert haben und Kunden und so, die in der Profitabilität sind, auch dann sozusagen schon die Chance haben, sich zu engagieren und Dinge zu teilen und zu überlegen, was sie mit Überschüssen machen wollen. Also das ist...
Hast du recht, ja. Also egal, wo man steht, irgendwo schwingt es dann vielleicht mit oder auch nicht, aber ja. Lieber Marco, bevor wir zu den drei Schlussfragen kommen, meine letzte Frage zum Machen-Festival. Wenn du zurückschaust auf die letzten 5 Jahre, was ist so der Moment, der dich schmunzeln lässt, wo du sagst, der bleibt besonders in Erinnerung?
Ja.
Was war das?
Also ich bin immer ein großer Freund von Momenten, die man auch nicht so richtig planen kann, ehrlich gesagt. Also man kann immer Hoffnungen anstreben und man kann sagen, okay, wir hätten gerne die und die Band, weil wir glauben, dass das vom Vibe her gut passt, oder wir hätten gerne den und den Künstler da, oder wir hätten gerne die und die Keynote-Speakerin da. Das Schöne ist aber eigentlich, wenn Dinge passieren, die sich selber irgendwie so ein bisschen verselbstständigen, ohne dass man sie wahnsinnig geplant hat. Ja. Also ich habe irgendwann mal durch Fotogalerien von Fotografen sozusagen, Bildmaterial, was auf dem Festival entstanden ist, wo ich dann irgendwann entdeckt habe, dass irgendwo so ein Mini-Rave auf der Toilette veranstaltet wurde, also wo ein DJ quasi irgendwie ein paar Mate-Kisten zusammengestellt hat und mitten in der Nacht über den Tag quasi so kleine Stickies verteilt hat und gesagt hat, heute Abend 23:30 Uhr, und dann so ein kleines Schnitzeljagd. Und dann hatten irgendwie 25 Leute eine richtig, richtig gute Zeit und ich hatte keine Ahnung, dass das passierte. So. Ja. Das hat sich halt irgendwie so entwickelt und ich bin als Veranstalter auch ganz froh darüber, dass ich nicht immer alles mitkriege.
Ja, klar.
Aber an sich gerade die schönen Sachen, wo wir gesagt haben, Mensch, wir haben Fairphone auf der Bühne gehabt, also ne, europäische Technologie, können wir das, wollen wir das? Da hast du sozusagen eher selber, der Gründer, Bas van Abel ist Designer, er ist auch nicht Unternehmer, sondern er ist auch Gestalter und Kreativer, der ein Technologieunternehmen führt, der europäische DNA versucht, in eine sehr, sehr kompetitive Wirtschaftswelt reinzubringen. Das passte sehr, sehr gut zu uns als Festival oder zu dem, was wir als Anspruch hatten. Genau, Robert Habeck in diesem Jahr. Wir haben auch viele Künstlerinnen und Künstler, also so Galeristen. Ich mag immer, diese Parallelen zu ziehen aus zum Beispiel der Kunstwelt. Ne? Was ist jetzt die Bewertung eines Startups, wenn man es verkauft oder wenn man so? Was ist der Unterschied zwischen der Bewertung von einem Kunstwerk und von einem Unternehmen? Gibt es da vielleicht Parallelen? Gibt es da vielleicht, ne, so diese Mini-Hints, wie funktioniert Musikökonomie, also ne, wie Künstler müssen sich auch verkaufen, es gibt auch einen Markt und gerade jetzt mit KI ist es auch nochmal Thema Kreativität, braucht es uns Menschen noch und so weiter. Also ich habe immer großen Spaß an diesen Schnittmengen, also wo man Dinge aus dem einen Kontext nimmt und plötzlich in einen anderen Kontext wirft und sagt, Mensch, wir sind doch gar nicht so unterschiedlich.
Ja, mega spannend. Und dass du den Talk, den ich dieses Jahr moderiert habe, nicht als dein Highlight genannt hast, nehme ich jetzt auch überhaupt gar nicht persönlich.
Dann darfst du jetzt aber kurz nochmal erzählen, was du moderieren durftest. Komm, das muss sein.
Ja, na, wir hatten wirklich ein tolles Gespräch mit einer jungen Frau, die ursprünglich aus Litauen kommt, dann in Amerika lange Zeit gelebt hat und gearbeitet hat und durch eine Speaking-Up-Mentality in einem großen amerikanischen Unternehmen persönliche und berufliche Konsequenzen hatte. Und dieses Thema hat sie sich zu eigen gemacht, nämlich welche Wichtigkeit und welche Bedeutung hat es, für sich einzustehen, aber auch welche Konsequenzen hat es und welchen Preis bezahlt man vielleicht auch dafür. Ich fand es wirklich ein sehr berührendes Gespräch, tolle Frau und freue mich auch über diese Verbindung, einfach jetzt zukünftig mit ihr in Kontakt zu sein, weil das war nochmal eine ganz andere Ebene, aber wie wir eben sprachen, irgendwie kein klassisches Business-Thema, aber irgendwie dann doch, weil welche Rolle hast du als mitarbeitende Mitarbeiter in dem Unternehmen? Ja, also genau. Vielen Dank auch, dass ihr das ermöglicht habt, dieses Thema.
Sehr gerne.
Und wir kommen zu den letzten drei Fragen. Erste Frage, Ostquote, also eine feste Quote für ostdeutsche Managerinnen und Manager in Wirtschaft und Co. Ja oder nein?
Die großen Fragen. Also ich bin kein Freund von Quoten, weil ich das schon häufig gesehen habe, dass es zu Ergebnissen führt, die, glaube ich, nicht im Sinne des Erfinders oder der Erfinderin sind. Ob das jetzt bei Male, Female und so weiter ist, das verzerrt immer Dinge. Ich würde es nicht vorschreiben, sondern ich würde eher mir wünschen, quasi an der Wurzel zu arbeiten. Also dafür zu sorgen, dass Menschen qualifiziert sind, talentiert und ambitioniert sind, um in Führungspositionen reinzukommen. Und ich verstehe jeden, der argumentiert, ja, gut und schön, aber sozusagen man kennt sich und man vertraut sich, wenn man aus dem gleichen Stall kommt und wir haben gerade ein strukturelles Problem und wir müssen das durchbrechen, sonst wird es nie sich verändern. Das ist auch wahr, gerade wenn man sich die Statistik anguckt, bundesdeutsch, ist das unfassbar traurig und passiert das nicht. Ich glaube, das Bewusstsein dafür ist da, das kann jetzt aber auch meinen, also vielleicht ist es an anderen Stellen überhaupt nicht da, aber ich habe das Gefühl, dass es immer wieder thematisiert wird und dass die Problematik erkannt wird. Ich fände es stark, wenn man auf natürliche Art und Weise die richtigen Talente in die richtige Position hebt und ich würde lieber an der Stelle arbeiten, dass Leute da sind, sich das zutrauen und Lust auf solche Jobs haben.
Ja, sehr gut. Zweite Frage. Was sind typisch ostdeutsche Produkte, Eigenschaften, Charakterzüge, von denen es voll gut ist, dass wir sie im Hier und Jetzt haben? Oder, wenn du es anders beantworten willst, was sind so Dinge, die uns vielleicht ganz gut täten, wenn wir mehr davon hätten? Und es sind Dinge gefallen von Rotkäppchensekt und Co. bis hin zu der Gleichstellung der Frau, bis zur Kinderbetreuung. Also es ist ein breites Spektrum. Das ist alles drin.
Also ich glaube, das endet immer in furchtbaren Generalisierungen. Aber ich glaube, wir sind sehr, sehr pragmatisch. Wir sind, glaube ich, auf eine Art sehr, sehr anpackend, auch erfinderisch und auf eine Art flexibel und irgendwie uneitel. Und das sind alles sehr, sehr, wie ich finde, bodenständige, ehrliche Charakterzüge, die einerseits dazu führen, dass man, glaube ich, ganz gut miteinander klarkommt. Wenn man irgendwie Lust aufeinander hat, dann ist es egal, was für einen Vertrag man abgeschlossen hat, sondern man hat eine Basis, mit der man irgendwie arbeiten kann und die auch gerade in der Wirtschaftswelt ultra wertvoll ist. Ja. Was wir, glaube ich, nicht gut können, ist das, was wir an Substanz haben, zu verkaufen. Also wir sind sehr, sehr gut darin, Dinge zu bauen, aber stolz darüber zu sprechen, was es alles gibt, da sind wir manchmal nicht ganz vorne mit dabei. Und das ist im jetzigen Marketing-Zirkus häufig von Nachteil. Und da darf ich vielleicht als Festivalveranstalter noch kurz hinterher schieben. Das ist auch nicht ganz trivial. Wir müssen da manchmal zweimal, dreimal, viermal die Leute sagen, ja, natürlich ist dein Thema großartig. Natürlich bist du die Person, die auf der größten der verfügbaren Bühne darüber sprechen sollte. Und da braucht man auch, ne, jetzt komme ich nochmal Richtung Thema Female, das ist nochmal doppelt, also sozusagen ne, die Minderheit in der Minderheit. Da müssen wir dafür sorgen, dass die sich trauen, dass sie sagen, ja, okay, dann mache ich das mal. Und dann stellen die fest, dass sie auf der Bühne stehen und sagen, ach, die Leute interessieren sich ja dafür. Ja. Und ich habe ja hier was Tolles geschaffen. So. Und dieses sich hinstellen und sagen, das kann ich, ich bin cool und ich kann das genauso gut wie andere. Das ist, glaube ich, was wir lernen müssen.
Ja, sehr gut. Und allerletzte Frage, wen möchtest du in diesem Podcast hören?
Oh, du interviewst nur Ossis?
Wessis sind erlaubt, aber nur, wenn sie einen guten Grund haben.
Sehr gut, dann wünsche ich mir Angela Merkel.
Sehr gut. Das ist, glaube ich, wäre dann mein Robert Habeck-Moment, wenn ich das schaffe.
Da freut sie sich bestimmt drüber.
Ja, ich glaube auch, dass das ein gutes Gespräch werden könnte. Also, I'm ready. Lieber Marco, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich fand es super schön, dass wir über diesen Spirit, den ich erstmals bei euch sozusagen mitbekommen habe, hier sprechen konnten. Ich fand es richtig cool, wie du gesagt hast. Einfach, es ist eine Idee des Anpackenden, des Mitmachenden und freue mich, wenn wir in den nächsten Machen-Ausgaben wieder zusammenkommen. Und erstmal vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du so viel Kraft in dieses Festival gemeinsam mit dem Team natürlich steckst. Wünsche euch alles Gute und schön, dass wir hier zusammen gesprochen haben.
Vielen Dank für die Einladung. Großen Spaß gemacht. Ciao, ciao.
Das war Einheit gut, alles gut. Alles über das Projekt gibt es auf einheitgutallesgut.de. Alle Folgen des Podcasts findet ihr entweder auf der Website oder natürlich auf den gängigen Plattformen. Dieser Podcast lebt von spannenden Menschen und ihren Geschichten. Wenn ihr Vorschläge habt, jemanden kennt oder selbst inspirierende Geschichten zu diesem Thema habt, so schreibt mir gern. Toni@einheitgutallesgut.de. Bis zum nächsten Mal.